NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. September 1518. Der Geburtstag des italienischen Malers Tintoretto.
Ein Engel im Anflug. Pfeilgerade und mit dynamischer Geste bewegt sich Gabriel, der Verkünder der Gottesgeburt, auf sein Ziel hin. Ein ganzes Heer von durcheinander wirbelnden Engelchen begleitet ihn. Maria fällt vor Schreck fast vom Hocker.
Tintoretto versucht, eine Parallelwelt zu erschaffen. Und in der geht es ähnlich actionreich zu wie in der wirklichen Welt. Seine Bilder sind virtuelle Ausstülpungen in den wirklichen Räumen. Mit anderen Worten, Tintoretto erweitert den in Venedig vorhandenen und durch die damalige dichte Bevölkerung sehr engen Raum um ein Vielfaches und bereitet mit diesen virtuellen Räumen im Grunde die Kunst des Barock vor.
Der Kunsthistoriker Roland Krischel ist Tintoretto-Experte.
Er versucht, die Grenzen, die die Zeit ihm aufzeigte, in thematischer Hinsicht so weit zu dehnen wie irgend möglich. Er war ein sehr freiheitsliebender Mann und er wartet auch nicht darauf, um Bilder gefragt zu werden. Er sucht sich die Stellen selber aus, an denen er tätig werden will. Manchmal hat man das Gefühl, er drängt seine Kunst förmlich auf, weil er wichtige Statements loswerden will. Stellungnahmen zu aktuellen politischen oder religiösen Entwicklungen, Geistesblitze, die er hat, bestimmte Ideen, die ihm kommen beim Lesen seiner aus römisch-katholischer Sicht durchaus problematischen Bibeledition.
In die Handelsstadt Venedig mit ihren internationalen Verbindungen gelangten auch die Gedanken des deutschen Mönchs Martin Luther. Wer sich wie Tintoretto damit beschäftigte, riskierte es, der Inquisition in die Hände zu fallen. Zum Beispiel malte er die Figur der Gerechtigkeit, wie es üblich war, mit einer Waage in der Hand. Allerdings hat diese Waage keine Waagschalen. Eine klare Botschaft für jeden, der ein Bild zu lesen versteht. Luther lehrt, dass man sich das Reich Gottes nicht durch noch so gute und gewichtige Taten verdienen kann. Zur Seligkeit genügt allein der Glaube. Tintoretto konnte dieser Sicht der Dinge etwas abgewinnen.
Wie sein erster Biograf schreibt, kochte sein Intellekt beständig. Und er hatte einen hohen Schaffensdruck, man muss das fast als schmerzlich wohl begreifen, der ihn dazu zwang, kreativ zu werden. Malen war für ihn kein Brötchenerwerb, sondern eine Passion, eine raison d'être, ohne die er gar nicht sein konnte.
Sein Verhältnis zur Welt, zum Leben selber, drückte sich in der Malerei aus. Tintoretto war eigensinnig, geistreich, geschickt und immer voller Ideen.
Un granello di pevere.
Als Pfefferkorn bezeichnet ihn sein enger Freund, ebenfalls wie er Sohn eines Färbers, Andrea Calmo, der berühmteste venezianische Komödiant des 16. Jahrhunderts. Er meint damit, dass Tintoretto, obwohl relativ klein von Statur, doch die Konkurrenz scharenweise übertrifft, besiegt, davonjagt. Ein Pfefferkorn, ein brodelndes Temperament, provokant auch, scharf auf der Zunge und nicht einschläfernd wie der Mohn, niemals langweilig.
So wie ein Körnchen Pfeffer, 10 Sträuße Mohn überdeckt, genauso seid ihr, Blutsverwandter der Mosen. Ihr habt einen lichten Bart und einen dichten Verstand, eine kleine Gestalt und ein großes Herz.
Ein anderer, Luigi Grotto, schmeichelte dem Maler mit Versen.
So treffend sind die Bilder, die durch dich geschaffen, dass die Natur sie selber ausgedacht zu haben scheint und nicht die Kunst. Da so geschickt du produzierst und schaffst, zeugst du und malst ohne die kleinste Rast.
Tintoretto war schon sehr gut vernetzt. Er hatte vorzügliche Beziehungen in alle Richtungen, schon früh auch in den venezianischen Adel hinein. Er hat viele Bekannte und Freunde im Bereich der Literatur, der Musik, der bildenden Kunst. Zu nennen sind unter seinen frühen Förderern zum Beispiel Pietro Aretino, der bezeichnenderweise auch ein enger Freund Tizians ist und ein großer Schriftsteller und sehr einflussreicher Kunstkritiker, eigentlich der erste Kunstkritiker überhaupt.
Aretinos spätgotischer kleiner Palazzo am Canal Grande in der Nähe der Rialto-Brücke war ein Künstlertreff. Ideen und Strategien wurden hier besprochen, gelegentlich waren auch Kurtisanen geladen. Tintoretto hat für seinen Freund mit flottem Pinselstrich ein paar mythologische Szenen auf die Schlafzimmerdecke geworfen und Aretino hat sich mit überschwänglichem Lob bedankt.
E belle, e pronte e vive, in vive, in pronte e in belle attitudini.
Wahrscheinlich die einzige Entlohnung.
Welch ein Vergnügen empfindet man, wenn begehrte Dinge, schnell und schlecht bestellt, rasch und gut geliefert werden.
Jacopo Robusti wurde 1518 oder 1519, so genau weiß man das nicht, in Venedig geboren. Ein Junge aus dem Volk. Der Vater war Seidenfärber. Ein Tintore also, und so ergab sich für den Sohn, dessen künstlerische Talente sich sehr bald zeigten, der Künstlername Tintoretto, der kleine Färber. Ein Ausdruck von Bescheidenheit war die Wahl des Namens ganz bestimmt nicht. Wie besessen von seinen Themen und Ideen behauptete der Kleine bereits in jungen Jahren seinen Platz unter den vielbeschäftigten Malern Venedigs. Auch ohne Auftrag fing Tintoretto mit der Arbeit an. Er bestimmte selber, was er machen wollte und für welchen Ort. Das gefiel nicht jedem.
Etwas, was ihn aus der Sicht der Zeitgenossen absetzt von den anderen Malern, ist eine gewisse Skrupellosigkeit in der malerischen Vollendung seiner Bilder. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Tintoretto-Kritik. Er male Bilder nicht zu Ende, er liefere anskizzierte Bilder anstatt vollendeter Bilder. Er würde sich lustig machen über sein Publikum.
Wie einer, der Fresken malt, hätte er gearbeitet. Ein Fresko, wo die Farbe direkt auf den feuchten Putz einer Wand aufgetragen wurde, musste mit schnellen Strichen vollendet werden, sonst trocknete der Putz und alle Mühe war umsonst. Vielleicht wäre es die ideale Technik für Tintoretto gewesen, aber im feuchten Klima von Venedig verbot sie sich. Roland Krischel betont, wie Charakter und Technik des Malers einander entsprachen.
Zum einen spiegelt sich darin schlicht und einfach die Ungeduld Tintorettos. Er war ein sehr temperamentvoller Mann, sehr ungeduldig. Er hastete von Bild zu Bild und hatte einfach nicht die Geduld, Bilder zu Ende zu malen. Er malte ein Bild so weit, wie es reichte, um seine Ideen zu transportieren.
Ohne dabei die geschäftliche Seite aus dem Blick zu verlieren.
Zum anderen spiegelt sich darin aber auch eine gewisse Marktstrategie. Der wichtigste Konkurrent, mit dem Tintoretto einen Großteil seines Lebens zu tun hatte, war Tizian. Und Tizian war berühmt-berüchtigt für seine langsame Arbeitsweise. Tizian ließ seine Auftraggeber ganz bewusst lange warten, nicht zuletzt auch, um den Preis seiner Bilder zu erhöhen. Tintoretto lässt dieses Tizian-System kurzerhand kollabieren, indem er Bilder bewusst schnell liefert und zu niedrigen Preisen. Das heißt, er führt im Grunde eine neue Währung ein, indem er sich selber zu einem Naturtalent erklärt, dass es nicht nötig hat, Bilder zu Ende zu malen, dass im Gegenteil im Non Finito der Malerei Einblick gibt in sein Temperament und in das Entstehen der Bilderfindungen auf der Leinwand selbst.
Ein junger Wilder, ein kleines Kraftpaket und Arbeitstier, ehrgeizig und neugierig. Was andere als Nachteil sahen, weil es nicht der Konvention entsprach, deutete er zu seinen Gunsten um.
So wird der sichtbare Pinselstrich auch zu einer Art Markenzeichen Tintorettos. Als er später ein größeres Atelier organisiert, fast schon eine Art Warholscher Factory, wird er dieses Markenzeichen geschickt benutzen, um die Arbeit seiner Familienmitglieder und anderen Assistenten dahinter zu verstecken.
Der größte Coup seines Lebens gelang ihm 1564, als er es fertigbrachte, Aufträge der Scuola Grande di San Rocco buchstäblich an sich zu reißen. Die Squale waren Bruderschaften wohlhabender Bürger. Sie waren Krankenkasse, Bank, Gewerkschaft, Versicherung, alles in einem. Volksfürsorge auf venezianische Art. Wer in Not geriet oder seine Töchter in Ermangelung einer ausreichenden Mitgift nicht verheiraten konnte, fand Hilfe bei der Bruderschaft des heiligen Rochus, der sich in Pestzeiten als Helfer der Leidenden bewährt hatte.
Tintoretto machte keinen Unterschied zwischen ökonomischer Unabhängigkeit des Produzierens und künstlerischer Freiheit.
Ein paar Jahrhunderte später erweiterte der französische Philosoph Jean-Paul Sartre den Kreis der Bewunderer.
Seine Handlungen belegen, dass er tatsächlich hoffte, die Marktbedingungen umzukehren und Nachfrage durch Angebot zu wecken.
Die Scuola Grande di San Rocco war die reichste und mächtigste in Venedig. Ein Renaissance-Palast im Stadtteil San Polo. Riesige Säle auf mehreren Stockwerken, hohe Decken, die dazu einluden, farbenprächtig geschmückt zu werden.
Con tutto il mio sapere e potere.
Tintoretto bewarb sich gar nicht erst lange, er lieferte gleich ein Bild in passender Größe, das er für angemessen hielt.
Mit all meinem Können und Wissen.
Bis heute kommen die Besucher aus dem Staunen nicht heraus. Ein schlichter langer Saal im Erdgeschoss, an den Seitenwänden ein großformatiges Ölgemälde am anderen. Und das ist erst der Anfang. Das große Welttheater unter einem Dach. Szenen aus dem Marienleben, darunter der Verkündigungsengel im Anflug, das Leben Jesu von der Geburt bis zur Kreuzigung, die Apotheose des heiligen Rochus. Im Verlauf von 20 Jahren hat die Werkstatt Tintoretto Wände und Decken lückenlos mit den hochdramatischen Wundern seiner Bilder versehen. An Höllenqualen und himmlischem Jubel lässt er die Betrachter teilhaben. Ekstase, Verzweiflung und Vision. Tintoretto sprengt die Grenzen des bisherigen. Er experimentiert mit dem Lichteinfall, mit den abenteuerlichsten Körperhaltungen seiner Figuren und riskiert Bibelauslegungen, die ihn Kopf und Kragen hätten kosten können. Roland Krischel.
Wenn er exzentrische Bildkompositionen malt, wenn er verrätselt, wenn er Vexierbilder malt, dann sind das Strategien des Ausweichens, Unterwanderns und Überlistens. Das heißt, es geht ihm immer um Inhalte und er tut alles, um diese Inhalte zu transportieren. Und wenn sie ihn gefährden, weil es heretische Inhalte sind, dann versteckt und verrätselt er sie und die Bilder werden manieristisch.
Für damalige Verhältnisse ist Tintoretto alt geworden, über 70. Bevor er Ende Mai 1594 starb, musste er noch den Tod seiner ältesten Tochter Marietta erleben. Von seinen 8 Kindern war sie ihm die Liebste. Ein Wegbereiter der Moderne, der französische Maler Paul Cézanne, schickt einen kundigen und bewundernden Blick nach Italien hinüber.
Bei ihm ist alles da, vom Stillleben bis hin zum lieben Gott. Welches Pathos, welche Leidenschaft und was für eine unglaubliche Erfindungsgabe. Wäre ich je nach Venedig aufgebrochen, dann hätte ich es seinetwegen getan.
Zeitzeichen erinnerte Monika Buschei an Tintoretto, der heute vor 500 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.